Lass uns, schön, dass die Online-Familie zugeschaltet hat. Lass uns nochmal für die klatschen heute Morgen. So. Halleluja. Okay, lass uns mal aufschlagen zum 5. Buch Mose, Kapitel 33. Ich unterhalte mich manchmal mit Leuten und stelle fest zur Zeit, dass manche wirklich schlecht drauf sind. Ich erinnere mich, oder ich denke gerade an jemanden, der gebaut ist wie ein Gorilla, okay? Ich meine, der, wenn jetzt auch noch Haare auf dem Rücken hätte, die wären silbern, hundertprozentig. Okay, von der Figur her, von der Statur her, von den Muskeln her, alles. Und Riesenklappe, so groß mindestens. Und so klein vor Angst, wenn du so mal reden hörst und mit ihm redest und so, merkst du, riesig, jovial und und alles und so klein. Aus Angst vor der Krankheit. Ich dachte mal, Junge, das ist ja viel, viel heftiger, als ich gedacht habe. Und er ist jetzt nicht der Einzige. Und dann hast du noch, wie wenn er ständig beschallt von den Kindern, die trauern ums Klima, weil das 1,5 Grad wärmer wird nach den Computerberechnungen in 20 Jahren ungefähr und so. Da braucht man nicht drüber lachen oder so, sondern die sind da wirklich belastet. Das bedrückt die wirklich, tatsächlich. Und da gibt es noch andere, was habe ich jetzt mitgekriegt? Eine Gebetsgruppe, ein Gebetskreis von vielleicht 20 Leuten. Steht in einer größeren Stadt in Deutschland auf dem Marktplatz und betet dort. Total friedlich und harmlos. Polizei kommt in voller Ritterrüstung, Kampfmontur, Helm, Schlagstock, alle möglichen, kreist sie ein, ja, und macht die an, sie würden hier demonstrieren und dass das nicht richtig ist und überhaupt und so weiter und so fort. Gebetsgruppe. Ja, das ist, also in anderen Worten, es gibt Leute, die sich ja, jetzt sind nicht wenige, ja, es sind Hunderttausende und Millionen, die sich ernsthafte Gedanken machen über das, in welche Richtung unsere Gesellschaft jetzt unterwegs ist. Die einen Werteverfall und eine Spaltung der Gesellschaft betrauern. Und die sind, das bedrückt die wirklich, das belastet die völlig, die leben da voll drinnen, die lesen ständig Artikel über diese Sache und so. So, wir haben es also mit Angst, mit Trauer, mit Wut, mit Zorn, mit Spaltung, mit all diesen stark gefühlten Emotionen zu tun, die jetzt in der Luft liegen. Und jetzt stehe ich da, ne, und sage was drüber. Habt ihr in der Zwischenzeit 5. Mose Kapitel 33 gefunden? Da einer, super, wer noch? Gib's zu, super, einige, sehr gut, top. Weil ich gebe euch ja immer Zeit, ja. Ich sage, schlag da einen auf und dann erzähle ich was und dann ist die Stunde der Wahrheit. Im 5. Mose Kapitel 33, jetzt hör mal gut zu, du ängstliche, du besorgte, du zornige Person. Und du musst noch nicht einmal ein Kind Gottes sein, okay, jetzt pass auf. Ich lese mal ab Vers 26, weil es so schön ist. Keiner ist wie der Gott des Rechtschaffenen, der auf den Himmeln einherfährt zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Er vertreibt vor dir den Feind. Schau, das ist eine vollkommen andere Perspektive. Wenn du weißt, hey, unter mir, meine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, den es schon immer gibt, der eine Riesenperspektive hat, der alles schon mal miterlebt und gesehen hat. Und unter mir sind ewige Arme. Und er vertreibt vor mir den Feind. Wer vertreibt vor mir den Feind? Er vertreibt vor mir den Feind. Der Gott des Rechtschaffenen. Derjenige, der auf den Himmeln einherfährt und sein Auge schweifen lässt, um Leuten zu helfen. Finde ich gut. Okay? Sag mal mit mir. Unter mir sind die ewigen Arme. Ewige Arme, ewige Arme, ewige Arme. Was machen diese ewigen Arme? Diese ewigen Arme fangen dich auf. Und im Hosea, Kapitel 11, Vers 3, steht nochmal ein interessanter Vers. Ich lese euch den auch noch vor. Und zwar steht da in Hosea, Kapitel 11, Vers 3, Ich, sagt Gott, lehrte Ephraim laufen. Wer ist Ephraim? Ist ein anderes Wort für die Kinder Gottes. Ich nahm sie auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Die Leute schauen so sehr in die eine Richtung, dass sie gar nicht merken, wie sich die Hilfe anschleicht. Und sie plötzlich überfällt und plötzlich ist alles gut und sie haben es gar nicht erwartet. Das ist der Plan Gottes mit dir. Ja, es gibt Probleme, ja, es ist eine Spaltung da, ja, Menschen haben Angst, ja, und es werden tatsächlich Leute krank, das ist alles so, das ist richtig, völlig klar. Aber gleichzeitig gibt es ewige Arme und gleichzeitig unter dir und gleichzeitig pirscht sich die Hilfe an, um dir zu helfen. Zur Hilfe, das ist gut. Das ist eine Perspektive, die du nicht vergessen darfst, die du unbedingt übernehmen musst. Ewige Arme. Als ich jünger war, noch jünger als jetzt. Man sieht meine 32 Jahre gar nicht an, gell? Ich habe ein paar Tage her. Egal, auf jeden Fall, als ich so jünger war, als meine Schwester so, ich sag mal, so 8 bis 10 war und ich so 15, die ist 6 Jahre jünger als ich, da, wie gesagt, ich habe gemerkt, dass ich langsam groß und stark werde und sie hat mich geliebt, weil ich ihr großer Bruder bin, klar. Und dann habe ich mit der ewige Arme gespielt. Was habe ich gemacht? Ich habe die auf den Arm genommen. Ging damals ganz locker. Heute ist es ein bisschen schwerer vermutlich, weil wir werden ja alle nicht jünger, ja. Auf jeden Fall damals war das so. Dann habe ich die Beinseite losgelassen und habe sie nach hinten geschwungen und zack, hinten wieder aufgefangen. Okay, das hat ihr gefallen. Die schwingt da wie Jane quasi, ja. Im Urwald schwingt die da und ich fange sie hinten rum wieder auf. Und dann tanzen wir Boogie miteinander. Okay, und der Kopf schlagert hin und her und alles. Und die hat gequiekt und gekreischt vor Lachen. Ich habe das mit meinen Kindern später auch probiert. Die quieken immer noch und haben geschrien vor Lachen. Genau dasselbe. Und dann, wie gesagt, ganz mutig jetzt, ja. Wir haben uns ja aneinander gewöhnt gehabt. Sie wusste, sie konnte mir vertrauen und ich wusste, sie ist für mich leicht genug. Ich pack das. Habe ich ihren Oberkörper losgelassen. Ja, so die Schultern losgelassen. Und habe sie dann, wow, geschwungen. Und sie, schlau wie sie war, hat sich mit den Kniekehlen an meinem Arm eingehängt. Schwang da raus, ja, und hoch. Und ich habe sie mit dem anderen Arm wieder aufgefangen. Und dann ging es wieder wumm, und so. Es hat uns Spaß gemacht. Ewige Arme, sagen wir nochmal mit mir, die ewigen Arme sind unter mir. Wenn du also mal denkst, in mir schlackert der Kopf und alles und ich schwinge hin und her, ja, du musst die Kniekehlen einhaken, das ist richtig, sonst fliegst du zum Schluss davon. Aber du kannst den ewigen Armen vertrauen. Du schwingst und du denkst dir, boah, und dann fängt er dich auf, schau, und tanzt wieder Boogie mit dir. Das macht Gott mit dir. Sag mal jemand Amen. Einfach nur aus Nächstenliebe für einen Prediger. Sag mal jemand Amen. Okay, gut, Halleluja. Ewige Arme, ihr Lieben, ewige Arme. Wir unterschätzen die ewigen Arme maßlos. Gott sagt zu dir heute Morgen, ich wirke im Verborgenen, ich wirke hinter den Kulissen. Und was dir manchmal vorkommt wie eine Achterbahnfahrt, da habe ich einen Plan damit. Lob du mich und preise du mich und dann schau, was ich aus deinen Umständen mache. Denn ich kann nämlich Sachen machen, die du nicht auf dem Radar hast, die du nicht auf dem Schirm hast, sagt der Herr heute Morgen. Ja, zu jemandem, der mich hört. Halleluja. Oh Mann. Schau, jemand hört mich heute Morgen und du bist innerlich ziemlich verzweifelt. Vielleicht aus den Gründen, die ich angegeben habe, vielleicht auch aus anderen Gründen. Du bist auf jeden Fall, du pfeifst ziemlich aus dem letzten Loch. Deine Ehe ist wie, du fühlst dich da wie angebunden, okay? Das ist schwierig für dich. Deine Arbeit ist genauso unbefriedigend. Du kommst davor, wie wenn du im Halbdunkel leben würdest und nicht wegkämst davon, wie wenn dein Strick um den Hals gebunden wäre. Na, vielleicht ist es deine eigene Torheit gewesen und du hast dich in Gebundenheiten, in Süchte hineingeritten. Ob das jetzt Pornoglotzerei ist oder ob das Drogen sind oder Alkohol oder sonst was, vollkommen egal. Du fühlst dich angebunden. Ja, und du kommst nicht so richtig vom Fleck. Du denkst dir, das ist ja der Wahnsinn, wie es mir geht. Das geht mir wirklich schlecht. Dann sagt der Herr zu dir, Hilfe ist unterwegs. Okay. Wenn du überhaupt noch schaust, wie du hier frei werden kannst und mittlerweile die Hoffnung aufgegeben hast, arbeite ich im Hintergrund und bin unterwegs zu dir und helfe dir. Was ich aber möchte, sagt der Herr zu dir, ist, dass du anerkennst, dass du dir nicht selber helfen kannst. Dass du anerkennst, dass du dir nicht selber helfen kannst. Als Petrus auf dem See unterging, hat er anerkannt, dass er sich nicht selber helfen konnte. Ihr wisst schon, Jesus hat Petrus aus dem Boot gerufen, im Wind und Wellen, als es gewogt hat, auf und ab ging. Und er konnte auf dem Wasser laufen, aber dann konnte er nicht mehr auf dem Wasser laufen, weil er auf Wind und Wellen geblickt hat und nicht mehr auf Jesus. Dann ging er unter und er wusste, jetzt bin ich verloren. Ich kann mir hier nicht selber helfen. Und dann hat er gebrüllt und das einzige Richtige gesagt, Herr, rette mich. Und es ist das, was der Herr von dir hören will in deiner ausweglosen Situation. Er will, dass du anerkennst, du kannst dir nicht selber helfen. Und er will, dass du ihn anrufst und dann kommt die Rettung zu dir. Da musst du dann gar nichts mehr groß dafür tun. Hast du mich gehört? Gott arbeitet dann hinter den Kulissen und macht und tut und bringt Menschen in dein Leben, die dir weiterhelfen, die eine Veränderung, die Weisheit haben und die geistliche Kraft haben, dir eine Veränderung zu geben. Und es ist gut, du kannst dich also entspannen. Nun, ich spreche jetzt mal über einen Esel. Wir gehen jetzt mal zu Lukas Kapitel 19, ab Vers 28. Es ist kurz vor dem triumphalen Einzug Jesu nach Jerusalem. Und in einem der Orte, oben auf dem Ölberg, da steht ein Esel, ein junger Esel. So im Halbdunkeln, quasi auf der Straße angeleint, aber noch so halb im Schatten des Stalls. Ihr könnt es hinter mir ja ein bisschen sehen. Der steht da. Und er strotzt vor Kraft. Ja, und er möchte so gern was machen. Er steht auf dem Ölberg oben. Wie gesagt, der Ort ist auf dem Ölberg, sein Stall auch. Und er schaut raus und er sieht Jerusalem und er sieht diese ganzen Packesel, wie die alle Lasten tragen und wie die alle stolz ihre Arbeit tun. Und er steht da und er hat nichts zu machen. Er ist noch dazu angebunden. Er hat einen Strick um den Hals. Okay? Und so steht er da und schaut. Und langweilt sich und ist frustriert, weil er nicht weiß, was er mit seinem Leben machen soll, weil er nicht weiß, wo er hin soll mit seiner Kraft. Es ging mir als 18-Jährigen, 19-Jährigen, ging mir das exakt genauso. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich angebunden wäre. Wie gesagt, musst du in die Schule, bist angebunden, machst die Lehre, bist angebunden, bist immer angebunden, kannst immer nicht machen, was du willst. Ja, und junge Leute, die wollen ja mal durchstarten und raus aus der Welt. Oder war ich der Einzige seinerzeit? Vermutlich nicht, hoffentlich, ja. Gegenteil. Also schau, manche, die fühlen so dieses Bedürfnis nach Leben so dermaßen akut, ja, dass sie gar nicht wissen, was sie machen sollen mit sich. Die einen werden Bergsteiger und klettern auf Berge rauf, einfach nur, damit sie da mal oben sind und dann wieder runtergehen. Und je schwieriger und mit je weniger Ausrüstung, desto besser. Die Superstars in dieser Szene sind die Freeclimber, ja, die mit den kurzen Hosen, mit den pulverten Händen, die ohne Seil und ganz allein solo hier die steilsten Wände hochklettern, quasi blitzeblank, ja, und dann auch noch Überhänge überkraxeln und so weiter. Warum machen die das? Würde mir im Traum nicht einfallen. Stell dir mal vor, du fällst runter aus dem Mount Everest, so die Nordseite, landest irgendwann dann in China, ja, also nachdem du ordentlich gefallen bist, so ein paar tausend, es sind ja nur 10 Kilometer, die es da rauf und runter geht, oder 8,5 oder was es ist. Ja, was sagst du dann zum Herrn, wenn der sagt, was machst du hier? Oh Herr, ja, es ist so. Ne? Bergsteigen ist vollkommen nutzlos. Nur manche, schau, die haben dieses Bedürfnis, das ist bloß ein Beispiel, andere nehmen Drogen, damit sie so richtig mal in Fahrt kommen, versteht ihr? Andere, die beschäftigen so sehr mit Sex, dass sie nicht mehr davon loskommen und so. Es gibt alle möglichen Schwierigkeiten, die sich der Mensch bringen kann in seiner, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ja, da fehlt mir das Wort dafür. In seiner Begeisterung, in seiner Fehlgeleiteten, in seinem Bedürfnis, sich auszuleben und Leben zu spüren, Leben zu erleben. Und jetzt stell dir vor, du hast so einen Typen, der voller Kraft ist und voller Saft ist und der ist jetzt angeleint wie dieser Esel. Kommt aus seinen Verpflichtungen nicht raus, kann nicht mal einfach 2 Monate nach Nepal fahren, um dort den Mount Everest zu besteigen. Außerdem hat er das Geld nicht. Es kostet also vor 20 Jahren, als ich in Nepal war, in Kathmandu und von weitem den Mount Everest angeschaut habe, ja, da hat der Aufstieg, was hat er gekostet? $10.000 oder so. Von der nepalesischen Seite. Also, hallo, wer? Und der Freund, mit dem ich dort war, das heißt, der hat in Nepal gewohnt, wohnt immer noch dort, soweit ich weiß. Naja, egal. Wie gesagt, du steckst fest, du kommst nicht, du merkst, es gibt mehr, du hast ein Potenzial, aber du kommst irgendwie nicht dazu, das auszuleben. Du steckst fest und bist festgeleint, wie dieser Esel hier, der einen Strick um den Hals hat und so gern was machen möchte, aber nicht kann. Der ist gefrustet, der langweilt sich, der hat die Schnauze so dermaßen voll. Vielleicht wie du. Aber dann passiert was Interessantes. Er schreit in seinem Herzen zu Gott und sagt, jetzt gib mir endlich ein Leben. Und dann passiert was Interessantes. Schau, Gott hat damals Menschen Menschenkleider getragen und einen Menschenleib. Er hat sich verkleidet. Er ist nicht in seine Herrlichkeit gekommen, sondern als ganz normaler Mensch. Und als solcher hat er ordentlich Eindruck gemacht, mit Zeichen, Wundern, mächtigen Taten. Und so sagt er also zu zwei seiner Jünger, da drüben, in dem Ort gegenüber von uns, da wartet ein Esel auf die Befreiung, auf das wahre Leben. Und das geben wir ihm jetzt. Geht rüber, bindet ihn los und holt ihn her. Wer ergreift die Initiative? Wer ergreift die Initiative? Jesus, ja genau, muss nicht flüstern, das ist völlig in Ordnung, es ist wirklich Jesus, stimmt tatsächlich, keine Fangfrage, es ist Jesus. So, Jesus lässt seine zwei Jünger rübergehen. Geht er selber? Nein, er lässt den Esel holen. Schau, manchmal kommt der Herr nicht persönlich bei dir vorbei und erscheint dir im Traum und sagt, jetzt pass mal auf, es ist so, mach dies, das und jenes. Das hat er bei Paulus gemacht und bei verschiedenen anderen. Bei dir muss er das vielleicht gar nicht machen, weil du bist ja auch so helle. Schau, es kann sein, dass er zu dir Menschen bringt, Leute bringt, die dich ansprechen und die dir weiterhelfen. Und ich sag mal, der Herr hat jetzt schon Leute losgeschickt, die sind jetzt bereits unterwegs zu dir, um dir aus deiner Klemme rauszuhelfen, um dich hineinzuführen ins Leben, okay? Und heute Morgen benutzt du für manche mich. Okay? So, die Jünger gehen also rüber in die andere Ortschaft. Jesus wusste übernatürlich, dass da drüben ein Esel wartet. Der ist angebunden, sagt er. Der hat einen Strick um den Hals, den er dringend loshaben muss. Und dann binden sie ihn los. Und dann führen sie ihn zu Jesus. Schau, es ist was Wunderbares, wenn ein Freund dich an der Hand nimmt und dich in den Gottesdienst bringt zu Jesus, damit du von ihm hören kannst. Und so haben sie ihn, diesen Esel, jetzt zu Jesus gebracht. Also ich war auch mal so ein Esel, ja, und ich war froh, dass sie mich zu Jesus gebracht haben. Und dann passiert was Interessantes. Dieser Esel, der steht da und der sieht Jesus und er denkt sich, Mann, alles sehr interessant, jetzt nichts groß Spektakuläres an dem Mann, aber irgendwie hat er schon was. Und dann passiert was. Der Esel weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Plötzlich spürt er, wie sich jemand auf ihn setzt oder vielmehr auf ihn gesetzt wird. Plötzlich merkt er eine Last. Der Esel hat jetzt eine Last, er hat jetzt was zu tun. Er hat jetzt eine Last auf sich. Und dann passiert noch was. Plötzlich lächeln ihn die Leute an. Alle Hunderte, Tausende von Menschen stehen hier rum und lächeln ihn an und streicheln sein struppiges Haar und dann flippen sie total aus. Ja, sie legen ihre Oberkleider ab und legen sie vor den Esel auf dem Weg. Und sie legen Palmzweige auf den Weg und sie fangen an, Hosianna zu brüllen. Ja, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und der Esel denkt sich, oh nee, jetzt übertreibt mal nicht. Ja. Wegen mir müsste keins von Aufhebens machen. Dieser arme Esel, der checkt nicht das, was sein Leben verändert hat. Es ist nicht er, sondern es ist der, den er jetzt mit sich trägt, den er jetzt bei sich dabei hat, dessen Last er trägt. Schau, der Esel hat die Last der Unzufriedenheit, des Angeleintseins, hat er aufgegeben. Und jetzt trägt er Jesus mit sich rum und ich sage euch mal eins. Als ich noch kein Christ war, ich habe mich genau so gefühlt wie dieser angeleinte Esel. Du hast Potenziale, die du entfalten möchtest, aber du weißt nicht, wie du das anstellen sollst. Du weißt überhaupt nicht, was du überhaupt machen sollst mit deinem Leben. Alles ist irgendwie langweilig und dann ist auch noch Herbst. Und dann kommst du schlecht drauf, weil die Blätter fallen, ja, die Winde wehen und es wird immer kälter und es ist grau in grau und es ist einfach nicht deine Farbe. Und so hängt dir das Leben zum Hals raus und plötzlich kommt Jesus in dein Leben und plötzlich wird alles anders. Ja, du trägst jetzt ihn mit dir rum und es ist richtig. Jesus ist ziemlich anspruchsvoll. Er will, dass du einen ganz bestimmten Weg gehst. Aber den Weg, den er für dich hat, der ist gepflastert, schau. Was heißt gepflastert? Der ist belegt mit Oberkleidern, mit teuren Klamotten und mit Palmzweigen, sodass du dir die Hufe nicht schmutzig machst. Schau, dieser Esel, der hätte ja auch blöd sein können und hätte sagen können, ja, ich werde jetzt hier zwar in diese Richtung gelenkt, aber von dem Reiter, aber ich habe keine Lust. Ich gehe einfach woanders hin und dann tige er in eine andere Richtung. Was wäre passiert? Er hätte sich definitiv die Hufe schmutzig gemacht, erstens. Und zweitens, es wäre keiner mehr da gewesen, der geklatscht hätte. Niemand hätte in mir gestreichelt. Keiner hätte mir Hosianna oder irgendwie sonst was Interessantes und Angenehmes und Freundliches gesagt. Es hat alles was damit zu tun gehabt, dass dieser Esel auf dem Weg geblieben ist, den der Herr für ihn hatte, hinauf zum Tempel. Schau, unser Weg ist der hinauf zum Himmel, zum Herrn. So, ja, wir müssen auf seinem Weg bleiben. Und wenn wir auf seinem Weg bleiben, dann hören wir links und rechts Hosianna, dann ebnet uns der Herr den Weg. Dann wird er belegt mit Oberkleidern und mit Palmwickeln und allem drum und dran. Und wir können dann, wenn wir doof sind, können wir denken, das machen die alles wegen mir. Ich bin so beliebt, weil ich so toll bin. Aber das ist natürlich der völlige Quatsch. Ja, die Leute freuen sich, dass, wenn sie dich sehen, weil Jesus in dir ist. Halleluja. Und das ist ziemlich gut. So dieser Esel, der dringt durch zum wahren Leben, als er Jesus aufnimmt, im buchstäblichen Sinn. Als er Jesus aufnimmt und Jesus herumträgt. Und es hat seinen Preis. Ja, du kannst nicht mehr in jede Richtung gehen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, sondern du musst dann seinen Weg gehen. Aber wie schon gesagt, der Weg ist gut. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, der Weg ist gut. Ja, der Weg ist gut, der Weg ist gut, der Weg ist gut, der Weg ist gut. Halleluja, so ist es. Und du sagst jetzt zu mir vielleicht, oh Pastor, komm, Pastor, hör mal zu. Hör mal, Pastor. Ich bin schon längst Christ. Und ich bin trotzdem niedergeschlagen und frustriert. Glaube ich dir, es gibt massenweise, es gibt zigtausende von Christen, die gefrustet sind. Und es muss nicht so sein. Pass auf. Wir sind ja im Lukas-Evangelium, wir schlagen jetzt mal einfach ein bisschen weiter um zu Kapitel 24. Mittlerweile ist Jesus in Jerusalem eingezogen und er ist auch in der Zwischenzeit gekreuzigt worden, er ist auferstanden. Und jetzt in Kapitel 24 ist der dritte Tag nach seiner Kreuzigung. Er ist, wie gesagt, wirklich jetzt auferstanden. Wir wissen das, aber die wussten das damals noch nicht so. Und jetzt passiert was. Zwei Jünger sind unterwegs nach Emmaus. Habt ihr vielleicht schon mal gehört von denen? Nein? Ich schlage da mal schnell auf und lese ein paar Verse. In Kapitel 24. Und zwar Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus. 60 Stadien sind ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah also über die ganzen schlechten Dinge. Was hat sich zugetragen? Die Kreuzigung Christi hat sich zugetragen. Und wenn du dich mit anderen Christen unterhältst, dann kann es auch sein, dass du dich über Krisen unterhältst, statt über Jesus. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt mal mit niedergeschlagenen Christen zu tun und was die machen können. Pass auf. Sie unterhielten sich also miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden so gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Überleg dir mal, du bist mit Jesus unterwegs und erkennst ihn nicht. Du bist mit Jesus unterwegs und erkennst ihn nicht. Gott macht das manchmal, Jesus macht das manchmal, dass er mit dir unterwegs ist und du erkennst ihn nicht. Er geht neben dir her und du checkst es überhaupt nicht, du merkst es nicht, weil er nicht so aussieht, wie du dir Jesus vorstellst. Manchmal bringt er Leute in dein Leben hinein, die gut für dich sind und die eigentlich Jesus für dich sind, die Worte Gottes für dich haben und dir helfen, aber du erkennst es nicht. Das ist einfach nur irgendjemand. Aber jetzt pass auf, wie sich dieser irgendjemand hier entwickelt im Leben dieser Leute. Er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Das hätte er ihnen viel besser sagen können. Aber er will es mal von ihnen selber hören, wie sie so drauf sind, was so die Stimmungslage ist. Er will mal hören, was sie denken und was sie fühlen. Er will mal die Stimmungslage eruieren, dass sie sich selber mitkriegen, die beiden. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, sag mal, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Was denn? Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, na das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und im Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester und die Obersten zum Todesurteil überlieferten, wie ihn das religiöse Establishment und wie ihn die Politik zum Todesurteil überlieferten, wie sie seine Existenz vernichtet haben und ihn ans Kreuz lieferten, ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er derjenige ist, der Israel erlösen soll. Wir haben gedacht, er ist der Messias. Wir haben gedacht, er ist der Man, der endlich das römische Joch von uns wegreißt und überhaupt. Und so erzählen sie ihm also, was Sache ist. Aber ich habe ein Wort vielleicht ein bisschen zu schnell gelesen. Vers 17 nochmal, letzten Teil. Was sind es für Reden, die ihr miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Wie blieben sie stehen? Niedergeschlagen. Wohlgemerkt, das sind zwar Jünger, aber das sind zwar Jünger, die nicht besonders viel Ahnung haben. Und deswegen sind sie niedergeschlagen. Und jetzt passt mal auf, was Jesus sagt. Sagt Jesus jetzt, ja, ihr Ärmsten, und ich lasst mir euch mal helfen hier. Wie spricht er die an, diese niedergeschlagenen Christen? Jetzt muss er wirklich mal stark sein. Okay, halte ich vielleicht mal am Stuhl fest. Denn was Jesus jetzt sagt, ist es schwer verdaulich. Er sagt, Vers 25, O ihr Unverständigen und im Herzen träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste der Christus nicht dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Er sagt, Leute, ihr seid niedergeschlagen, weil ihr zu wenig Ahnung vom Wort Gottes habt. Weil ihr zu wenig dem Wort glaubt. Wie gibt's das, dass ihr nicht wisst, dass der Christus leiden muss? Und dass er dann sterben muss und dass er auferstehen muss und in seine Herrlichkeit eingehen muss. Und dann erklärt er ihnen alles von Mose über die ganzen Propheten, das ganze Alte Testament, was über ihn in der Bibel steht. Schaut, Jesus erklärt ihnen nicht alles aus der Bibel, sondern nur das, was ihn betrifft. Und wir müssen, sag ich jetzt mal, anfangen erstens richtig regelmäßig Bibel zu lesen. Sag mal regelmäßig. Sag mal regelmäßig. Okay, ist wichtig. Und zwar nicht nur eine Pflichtübung ableisten, sondern richtig, dass du es verstehst. Vielleicht liest du nicht viel, aber du liest was, so dass du es verstehst. Und zwar nicht, hör mal, die Verse, wo es heißt, erhebt Totenklage auf kahlen Höhen oder irgendwie so Zeugs, sondern was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was der Herr, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ist hier irgendjemand, der Gott liebt? Hier herinnen, gut. Schau, das sind die Gedanken, die du dir reinziehen musst. So musst du die Bibel lesen. Man kann die Bibel nämlich so lesen und so. Man kann die Bibel als ein Pharisäer lesen und sagen, so und so und so sollten die Leute leben, so und so und so leben sie. Ihr seid alle böse und schlecht. Weißt du, was sie dann machen? Sich nicht begeistert bekehren. Na, wenn du aber kommst wie Jesus und sagst, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich helfe euch in der Kraft Gottes, dann kommen sie. Vor allem, wenn du dann auch noch betest und hast Erfolg beim Beten. Ja? So ist es. So, ich sag mal, Hosea Kapitel 4, Vers 6, stimmt schon. Mein Volk kommt so um aus einem Mangel an Erkenntnis. Mein Volk kommt um aus einem Mangel an Erkenntnis. Es soll dir nicht so gehen. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass du das Wort Gottes mit den richtigen Augen liest, mit der richtigen Einstellung. Vor allem, wenn du eher melancholisch bist. Ja? Sowieso eher so eine Neigung zur Traurigkeit hast. Dann lies das Wort Gottes und lies die guten Sachen, die da drin stehen. Nicht die schlimmen Sachen, sondern die guten Sachen, die da drin stehen. Denn die gelten für dich. Alle Verheißungen sind ja und Amen in Christus Jesus. Heißt im 2. Korinther Kapitel 2, Vers, Kapitel 1, Vers 20. So, ist wichtig, 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 wichtig. Okay, aber jetzt lass mich vielleicht noch auf ein paar andere Esel eingehen. Schau, dieser Esel ist zum Leben durchgedrungen und Jesus hat die Initiative ergriffen. Was passiert ist, ist Folgendes. Der Esel hat einen Herzensschrei ausgesandt. Er wusste gar nicht genau, an wen es sich da jetzt wendet. Okay? Und ich sage dir mal eins. Du hast eingeschaltet und du schaust bis jetzt deswegen zu, weil du in deinem Herzen auch einen Schrei losgelassen hast. Du rufst nach Gott und merkst es überhaupt nicht. Du weißt es überhaupt nicht. Du suchst nach Gott und merkst es gar nicht. Und Gott sagt, hey, hier bin ich, heute ist der Tag für dich, an dem ich in dein Leben komme und deine Last dir abnehme, wenn du mein Esel wirst. Amen. Okay, lass mich noch über ein paar andere Esel reden. Weitere gefrustete Esel Gottes. Gibt noch ein paar. Und zwar gibt es einen, den finden wir im Johannesevangelium Kapitel 1, ab Vers 45. Jesus ist gerade dabei, seine ersten Jünger um sich zu sammeln. Und zwei hat er schon. Andreas und Philippus. Und Andreas und Philippus sind total begeistert von Jesus und sie gehen jetzt zu ihren Freunden und sagen, wir haben ihn, wir haben ihn. Den Messias, wir haben ihn gefunden, den Christus. Ja, sagt einer, Nathanael. Wer denn? Ja, Jesus von Nazareth. Nathanael, ein weltläufiger Israelit, sagt, Nazareth. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Aber gut, bist mein Freund, wenn du meinst, weil Philippus sagt, komm und sieh. Er fängt nicht an, doch, und überhaupt, er fängt nicht an zu argumentieren, er fängt nicht an zu streiten, sondern er sagt einfach, schau selber, komm und erlebe ihn selber. Und widerstrebend kommt Nathanael. Er erwartet nichts von einem Nazarener. Nazareth, so eine Sache. Aber schau, es gibt auch gute Leute an schlechten Orten. Der Messias, der blüht sogar in schwieriger Umgebung auf. Und wenn du in Nazareth bist, an einem schwierigen Ort, dann heißt es nicht, dass du es deswegen schwer hast und ja, ich muss ja mit dieser Hypothek leben. Wenn ich in einem besseren Land, in einer besseren Stadt, in einer besseren Familie, in einer besseren Arbeit oder so wäre, besseren Ehe, dann wäre das Leben leicht und dann könnte ich auch mehr für Jesus leuchten. Völliger Quatsch, du kannst strahlen, wo du bist. Muss jetzt mal gesagt werden, ja. Genau, so ist es schon. Und ja, er kommt jetzt halt so, Nathanael kommt vor Jesus und er schaut ihn an. Und Jesus spricht ihn an, er sagt, ein wahrlich, schau, ein Israelit, in dem kein Fehl und kein Tadel ist. Und Nathanael steht da und sagt, kennen wir uns? Bei mir in der Gegend sagt man, haben wir miteinander Murmeln gespielt? Eigentlich sagt man, haben wir miteinander geschussert? Haben wir miteinander Murmeln gespielt? Kennen wir uns? Und Jesus sagt, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum saßt, sah ich dich. Und da trifft es den Nathanael wie einen Blitz. Er denkt sich, Mensch, woher weiß nicht, dass ich unter dem Feigenbaum saß? Woher weiß denn er, was ich da gemacht habe? Sag ich, was der da gemacht hat. Das war damals so üblich in Israel, deswegen weiß ich das. Die hatten vor ihren Häusern oft Feigenbäume stehen oder hinten im Garten einen Feigenbaum stehen, so richtig dick, fett, groß, den man schön ernten konnte. Und nachdem die meistens nur Häuser hatten mit einem Zimmer, musste man sich nach draußen begeben, um sich etwas zurückzuziehen. Und so haben sich die Leute, die frommen Juden, unter den Feigenbaum zurückgezogen und haben dort gebetet. Und genau das hat Nathanael gemacht. Nathanael hat gebetet und ich kann euch ja sagen, was er gebetet hat. Er hat gebetet, Gott im Himmel, Herr, nimm das Joch des römischen Reiches weg von uns. Herr, die Last ist so groß, die Steuern sind so hoch, Herr. Und wir werden unterdrückt, Herr. Es ist gesellschaftliche Spaltung bei uns. Herr, schick doch den Messias, lass ihn kommen, Herr. Je eher, desto besser. Und jetzt kommt Jesus und sagt zu ihm, ehe Philippus dich rief, unterm Feigenbaum habe ich dich gesehen. Du hast um den Messias gebeten und jetzt bin ich hier. Und es hat den Nathanael getroffen bis in seinen Mark hinein. Und er hat gesagt, oh Rabbi, du bist es, du bist der Retter Israels, du bist es, ich merke es, ich spüre es, ich merke es. Und du merkst jetzt auch, dass Gott dich anspricht, Halleluja. Um dir deine Last wegzunehmen und dir Jesus nachzurufen und dich dazu ermutigt, Jesus nachzufolgen. Schau, das Problem ist, dass Jesus bei vielen Leuten einen schlechten Ruf hat. Nach 2000 Jahren Geschichte hier bei uns und auch schlechte Geschichte der Kirche und so, hat Jesus einen schlechten Ruf. Ich sage dir mal eins, Jesus ist besser als sein Ruf. Okay? So, der war ein Esel, der hat nach Gott gerufen, nach dem Messias und dann war er plötzlich da. Dann war er plötzlich da. Wunderbar. Israel in der Sklaverei, schau, die konnten sich auch nicht selber helfen. Denn deren Berufswahl war stark eingeschränkt. Wenn du Sklave bist, hast du nicht viele Möglichkeiten. Denn Persönlichkeitsentfaltung war auch nur schwer möglich. Wenn du Sklave bist, hast du nichts zu sagen. Berufswahl, all diese Dinge, nö, die mussten Steine klopfen, Steine schleppen. Und so haben sie zum Schluss zum Herrn geschrien, wegen ihres harten Loses. Da war auch eine gesellschaftliche Spaltung. Sklaven gegen Aufseher. Furchtbar. Und sie haben gebrüllt, haben gerufen und haben gerufen. Herr, haben sie gesagt, wir können uns nicht selber helfen. Wir können uns nicht selber helfen. Hilf uns! Haben sie nach langer Zeit endlich gemacht. Kannst du nachlesen im 2. Mose Kapitel 2, Vers 23. Sie schrien zum Herrn. Und Gott hat geschaut, hat sie gehört, hat sich um sie gekümmert. Und hinten in der Wüste am Horeb, das heißt am Sinai, ist er einem Mann begegnet namens Mose und hat ihn vorbereitet auf die Befreiung Israels aus Ägypten. Mose geht zum Pharao und sagt zu ihm, lass mein Volk ziehen und wehe, wenn nicht. Und genauso kam es dann auf. Auch, was konnten die machen? Die konnten nichts machen. Die haben sich auf Gott werfen müssen und erwarten müssen, dass Gott jetzt eingreift. Manche, die mich jetzt hören, die sind so dermaßen fertig, so gebunden in Süchte, haben so große Probleme, dir kann niemand mehr helfen. Okay, dann bekenn das endlich. Gib es endlich zu und sag, okay, ich kann mir nicht selber helfen. Ruf nach Gott, mach das so wie Petrus auf dem See. Psalm 107, wir gehen jetzt mal hin zu Psalm 107. Einfach, weil es so schön ist, ja. Und zwar gehen wir zu Vers 25, lass uns da mal aufschlagen. Er, Gott, redete und bestellte einen Sturmwind, der trieb seine Wellen hoch. Petrus auf dem Wasser sozusagen. Und er trieb seine, und sie stiegen zum Himmel empor. Also die Leute, von denen hier die Rede ist, die sind in einem Boot. Und sie stiegen zum Himmel empor und sie sanken hinab in die Tiefen. Es verzagte in der Not ihre Seele. Auf dem See im Sturm, den Gott herbeigerufen hat. Sie taumelten, Vers 27, und wankten wie ein Betrunkener. Es versagte all ihre Weisheit. Es versagte all ihre Weisheit. Vers 28, endlich. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Zu wem schreien sie? Sie suchen endlich Hilfe beim Herrn. Und er führte sie hinaus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille. Es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Aber erst als sie nachts zu ihm gerufen haben und den Herrn gebeten haben, in ihrer Hilfe, in ihrer Not. Und dann geht es noch weiter, den Vers lesen wir auch noch. Vers 31, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Das sollen sie machen, die Leute. So, wenn das auf und ab und hin und her geht mit dir, dann kannst du darauf vertrauen, dass die ewigen Arme unter dir sind. Und wenn du jetzt fällst, dann fällst du doch in die Arme Gottes. Wenn du zu ihm rufst in deiner Bedrängnis, wenn du dich für ihn öffnest, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich kann mir nicht selber helfen, es ist einfach so. Amen. Ich erzähle euch noch eine Geschichte, ist das in Ordnung? Ich mag schnell, die kennen wir schon ein bisschen. Und zwar gab es mal einen König namens Saul, der gut angefangen hat, aber dann sehr schlecht geworden ist. Der paranoid geworden ist, der sich selber Denkmäle aufgebaut hat und der einen designierten Nachfolger namens David hatte. David wurde vom Propheten Samuel gesalbt, der sollte der neue König werden. Aber der alte König, der hat das gar nicht eingesehen und hat den neuen, einen treuen Soldaten, jemand, der ihm nie Schwierigkeiten gemacht hat, dem David, nur Schwierigkeiten gemacht hat. David war ein super Problemlöser. Der hat Goliath weggeräumt und hat die Philister gedemütigt und aus dem Land geschafft und so weiter und die Herrschaft der Philister über Israel gebrochen und so weiter. Er hat lauter gute Sachen getan. Aber der alte König, der war eifersüchtig und neidisch und hat ihn dann verfolgt. Gut, und der alte König ist dann gestorben, aber nicht bevor er wirklich schlimmste Propaganda gemacht hat gegen den neuen König, der noch gar kein König war, sondern nur halt sich entwickelt hat, David. Na, und so saß er also eines Tages, der alte König Saul, unter einem Baum und hat seine Obersten und Generäle und seine Ältesten des Volkes Israel bei sich gehabt und hat ordentlich gegen David gehetzt und abgeledert und hat gemeint, hört mal gut zu, ihr alle hier. Wird vielleicht David euch Felder geben und Weinberge? Wird er eure Stiftungen und NGOs und eure Filme mit Fördergeldern, mit Steuergeldern fördern? Könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Ich mache das, aber es ist nicht sicher, dass der das macht. Hütet euch deswegen vor David. David, ja, der hat es auf dem Thron abgesehen. Der ist ein Unruhestifter, der ist ein Tun nicht gut. Wir müssen aufpassen auf den. Der ist ein Rebell, ein Revoluzzer, der Schwierigkeiten macht, noch und nöcher, die ganze Zeit. Und so redet er und redet bis, und das macht er jahrelang, so lange, bis die Leute es wirklich glauben. David ist ganz, ganz schlimm, David ist böse, David ist schlecht. Oh, David, David, nein. Und in der Zwischenzeit verfolgt Saul den David immer mit einem gezückten Schwert und jagt ihn durch die Wälder und über die Felder und durch die Täler und über die Berge. Und dann passiert was. Derjenige, der vom Schwert gelebt hat, ungerecht war mit seinem Schwert, Unschuldige mit dem Schwert getötet hat oder zumindest versucht hat, der kommt selber mit dem Schwert um. Saul stirbt in der Schlacht. Und David wird endlich König. Nicht über ganz Israel, oh nein. Nur der Stamm Juda, der kann sich vorstellen, dass die haben die Propaganda immer nicht geglaubt. Wenn alle gesagt haben, David ist böse, haben sie nicht geglaubt. David war selber ein Jude, kommt aus Juda. Nee, der ist gut gewesen. So machen sie ihn zum König über diesen einen Stamm. Und dort bewährt er sich. Und dann, nach sieben Jahren zunächst mal, machen sie ihn zum König von ganz Israel. Er hat sich bewährt. David war immer gewaltlos gegen den alten König. Er hat nie schlecht gegen den alten König geredet. Saul hat gegen David gehetzt, aber David hat nie gegen Saul gehetzt. Der Gute nie gegen den Bösen, sei doch noch da. Er hat nie sich gegen den ausgesprochen. Und als Saul gestorben ist, hat er Trauer getragen, hat er sich nicht gefreut. So einer war David. David war gewaltlos dem gegenüber, war richtig gut drauf. Naja, und er hat sich bewährt und jetzt ist er König. Und jetzt muss ich noch was sagen. In der Zeit, als Saul starb, haben alle furchtbar in seiner Familie und im Palast, hatten alle furchtbare Angst vor David. Die haben alle gewusst, jetzt kommt der David und er massakriert uns. Der König hat es ja immer gesagt, David ist ganz, ganz schlimm, der kommt jetzt, oh, das geht uns an den Kragen. Oh nein, oh Schreck, oh Graus. Und sie flüchten in heller Aufregung. Und eine Nanny, die trägt einen Königssohn namens Mephibosheth, ja. Und wenn sie flüchtet, stolpert sie in der Hektik und sie fällt hin und das Kind fliegt aus ihren Armen und es poltert die Treppen runter zusammen mit dieser Nanny und zum Schluss liegen sie beide unten, ihr ist nichts passiert. Der Bub, der hat sich die Beine gebrochen, aber sie können ihn jetzt nicht versorgen, sie müssen ihn jetzt weinend und schreiend aufnehmen und mitnehmen und davon rennen, so schnell wie es geht, denn David ist ja hinter uns her. David war überhaupt nicht hinter denen her, überhaupt nicht. David hat überhaupt nicht den Sinn gehabt, denen zu schaden. Es war nichts anderes als Verblendung und Propaganda. Okay, und jetzt vergehen die Jahre. Dieser Mephibosheth, dieser Bub, der lebt in den Slums, in einer elenden Siedlung an der Wüste, nahe bei der Wüste. Als ein Niemand, verborgen. Er versteckt sich vor David, denn wir wissen ja, David ist der mit dem langen Messer. Furchtbar. Okay, und David ist jetzt, er ist König, ihm geht's gut, der Herr, er ist mit dem Herrn gegangen, er hat sich zum Esel des Herrn gemacht und der Herr hat dafür gesorgt, dass vor ihm Palmwedel und Kleider ausgelegt werden, dass er schön bequem laufen kann. Gott hat ihm Frieden gegeben mit seinen Feinden, Halleluja. David ist in die ewigen Arme Gottes gefallen, ja, er ist gehetzt worden, es stimmt, der König war wirklich, wirklich hinter ihm her, aber er hat sich auf Gott verlassen und der hat ihn durchgetragen. Wunderbar, super Sache. Und jetzt ist David da, sein Königtum ist befestigt und er sagt sich, gibt's vielleicht noch jemanden, den ich segnen könnte, aus dem Haus Sauls? Schau, der will die nicht massakrieren, der will die segnen. Ich sag dir mal eins, Gott will dich nicht massakrieren, er will dich segnen. Schau, Gott hat einen schlechten Ruf bei uns, so wie David einen schlechten Ruf bei Saul hatte. Die Welt, alle Welt macht Gott schlecht und sie lächeln über dich, wenn du sagst, du glaubst an Gott und alle diese Dinge. Gott ist besser als sein Ruf. Gott steht in seinem Palast und sagt, gibt's nicht noch irgendwo einen aus der Familie meines Feindes, den ich segnen könnte? Und natürlich sagt keiner was, aber es gibt da noch einen, der ein Knecht Sauls war. Weil, wie gesagt, alle, die Saul angehören, die sind jetzt im Untergrund aus Angst vor David. Und sie bringen diesen Diener vor den König und er schaut sich um, misstrauisch, ja. Was wollen die wohl von mir? David sagt, du bist doch ein Diener von Saul gewesen. Und der Mann weiß nicht genau, was er sagen soll. Ist es sicher, ja zu sagen, oder ihr wisst schon? Oder gibt es ihm jetzt an den Kragen? Und der Mann sagt, ja, ich bin ein Diener Sauls. Und David sagt, gibt es nicht noch einen aus der Familie Sauls, den ich segnen kann, dem ich was Gutes tun kann? Und der Mann kratzt sich am Kopf und denkt sich, der jetzt, David ist ja ganz anders als gedacht. Und dann sagt er, es gibt noch einen, der wohnt in dem Slums, in dieser elenden Siedlung Lodebar, hinten bei der Wüste. Den gibt es noch, Mephibosheth. Der ist gelähmt an beiden Beinen. Warum, sagt er nicht. Das muss Mephibosheth dann selber sagen. Auf jeden Fall lässt David den Mephibosheth holen. Dann plötzlich kommt eine lange Limousine angefahren, parkt vom Haus, wo Mephibosheth wohnt. Typen in blauen Anzügen mit dunklen Sonnenbrillen steigen aus und schauen links und rechts, ja, haben so die Hand, ihr wisst schon, im Anzug. Und schauen, da kommt einer im hellen Anzug, freundlich, kommt raus und klopft an die Tür. Und geht rein und sagt, Mephibosheth. Und Mephibosheth sagt, ja. Und er wird mitgenommen. Es ist keine angenehme Situation für Mephibosheth. Denn wenn die Regierung hinter dir her ist und dich abholt und der König dich sehen will, jetzt geht's zu Ende. So denkt Mephibosheth. Und er kommt zu David. Er wird vor David gebracht. Und vorsichtshalber wirft er sich mal nieder vor ihm. Und David sagt, Mephibosheth, bist du es, dein Knecht, Herr? Steh auf, Mephibosheth, hör mal. Ich adoptiere dich, ich mache dich zu einem meiner Königssöhne. Schau, du sollst an meiner Tafel mit Speisen. Ich mache dich zu einem von meinen. Ich segne dich, ich lasse dich sein wie eins meiner Kinder. Ich gebe dir Gutes, du bist dann ein Königskind. Mephibosheth kratzt sich am Kopf und sagt, wie gibt's denn jetzt das? Ja, um deines Vaters Jonathan willen. Jonathan und ich, wir waren gut befreundet. Wir hatten einen Blutbund miteinander. Und ich habe nichts gegen euch. Ihr habt was gegen mich gehabt, aber ich nicht gegen euch. Und ich halte dir nicht vor, von Saul abzustammen. Nicht alle sind so. Bei mir gibt's keine Sippenhaft. Bei mir, sagt David, gibt's keine Kontaktschuld. Nur weil man dich mal mit jemandem Umstrittenen gesehen hat, heißt nicht, dass du jetzt eine Persona non grata bist. Und Mephibosheth, der kann es überhaupt nicht fassen. Der sagt, was bitte? Wie? Was? Ich, der ich die ganzen Jahre Angst gehabt habe vor dir, ich soll wie einer deiner Kinder sein? Der denkt sich, hey, ich habe die letzten 10 Jahre total verschwendet. Was habe ich gemacht in der Wüste? Ich hätte zu David kommen sollen. Ich hätte sagen können, David, hast du nicht Lust, jemanden vom Haus Sauls Gnade zu erweisen? Der wäre darauf eingegangen. Schaut, so ist Gott. Was ist das Bild Gottes, das du hast? Ist er hinter dir her? Knüppelt dich wegen jeder Sünde? Oder sagt er zu dir, oder glaubst du, dass er zu dir sagt, hey, ich nehme dich als Kind an. Willst du bei mir bleiben? Schaut, das fragt der Herr heute Morgen auch dich. Willst du bei mir bleiben? Ich mache dich zu meinem Kind. Ich setze dich zu den Königskindern. Du isst an meiner Tafel. Ich habe genug auch für dich, sagt Gott heute Morgen zu dir. Also, du kommst heute Morgen raus aus deinem Loch, aus deinem Slum, aus deinem Elendsquartier in der Wüste und nimmst Platz an der Tafel des Königs. Was trennt dich von der Tafel des Königs? Nur ein Gebet. Bist du bereit, es mitzubeten? Wer ist bereit, es mitzubeten? Okay. Dann lasst uns das alle miteinander beten. Und dann passiert Lebensveränderndes und Erlösung. Und Leute, die Weisheit haben, treten in dein Leben. Der Herr hat sie jetzt schon in Bewegung gesetzt und unterwegs. Die sind jetzt schon unterwegs zu dir. Aber du musst ganze Sachen mit Gott machen. Du musst ihn in dein Leben einladen, ganz konkret in dein Leben einladen und bekennen, dass du Hilfe brauchst. Aber ich rede jetzt, ich blabber hier. Lasst uns miteinander beten. Okay? Lasst uns miteinander beten. Bet mir einfach nach. Sag mit mir, Vater Gott, Hilfe! Ich brauche deine Hilfe, Herr. Ich bekenne, ich packe es nicht aus eigener Kraft. Hilf mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du auch auferstanden bist. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Vergib mir meine Sünden. Und leite mich auf dem richtigen Weg. Ich empfange dein ewiges Leben jetzt. Und jetzt schnauf mal ein. Halleluja. Und jetzt bist du umgezogen. aus dem Slum an die Tafel des Königs. Und jetzt ist es wichtig, ja, dass du dich einer lebendigen Gemeinde anschließt oder bei der Online-Kirche regelmäßig vorbeischaust natürlich. Halleluja. Und dich vom Herrn segnen lässt. Kennenlernst, was der Herr alles für dich hat. Lies die Bibel, lies das Neue Testament und stell fest, was Gott alles für dich hat. In Jesu Namen. Amen. Amen.